Gästeblock.
Hallo Leute, das zweite Auswärtsspiel in Folge erwartet uns. Nach tief im Süden geht es jetzt so halb tief in den Norden, würde ich sagen, Richtung Bratwurst-Äquator. Ein Konzept, das sich vermutlich unserer Gästin Anna Lautenbach vom Podcast Gegen gerade erst Podcast planen muss. Doch zuerst, hallo Anna oder moin, sagt man das schon in Braunschweig? Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Ja, hallo auch von mir.
Vielen Dank, Thorsten, Anni, ich freue mich sehr, hier zu sein. Moin wird verstanden, ist aber, glaube ich, eher passiver Wortschatz.
Okay, ja, sehr schön. Wenn GästInnen bei uns so zum ersten Mal zu Gast sind, fragen wir immer ganz gerne, wie sie zu ihrem Herzensverein so gekommen sind. Da ist die Frage, ist es Geburts-DNA, ist es jugendliche Naivität gewesen, eine verlorene Wette oder tatsächlich lieber auf den ersten Blick? Was trifft da bei dir am ehesten zu?
Ah, gute Frage. Also ich bin tatsächlich zwischen Harz und Heide, so heißt es ja in dem Stadionsong, groß geworden, bei Wolfenbüttel. Ich weiß nicht, ob ihr Wolfenbüttel kennt.
Ja, vom Namen her auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht aus dem Deutschunterricht, weil Lessing hat da gewirkt und gewohnt auch tatsächlich. Genau, da bin ich groß geworden und das ist nicht so weit weg vom Eintrachtstadion. Mein Bruder ist großer Eintracht Braunschweig-Fan. Mein Vater hat es irritierenderweise mit der Frankfurter Eintracht, also viel los gewesen zu Hause. Und es hat dann aber so 1, 2, 3 Jahre gedauert, beziehungsweise am Ende dann 19, ehe ich nach Braunschweig gezogen bin und dann mit Kollegen das erste Mal im Stadion gewesen bin. Und ja, dann bin ich, glaube ich, so über das Event und über das Stadiongefühl, über die vielen Leute so langsam an die Eintracht rangerutscht, habe dann ein Praktikum gemacht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Braunschweiger Eintracht. Da war da gerade viel los. Nach chaotischen Zeiten in der dritten Liga war Thorsten Lieberknecht da ein paar Jahre erst bei uns und wir waren frisch aufgestiegen in die zweite Liga. Das Stadion wurde neu, vieles umgebaut worden, also sowohl Umbruch als auch Aufbruch. Das war total spannend und wirklich eine ganz tolle Zeit und war dann nach diesem Praktikum, nach einer kurzen Pause, in der ich nur Fan war, mit Dauerkarte da in der Südkurve und auf unserer Stehtribüne, war ich dann 6 Jahre, habe ich mein Studium finanziert als Assistentin für den Chefscout der Braunschweiger Eintracht.
Interessant.
Und das war ebenfalls eine sehr schöne Zeit. Da habe ich als Mitarbeiterin des Vereins das Bundesliga-Jahr, das ist so schön, finde ich, dass das einfach im Singular zutrifft, begleiten dürfen. Und genau, dann die darauffolgenden Zweitliga-Jahre, dann den Fastaufstieg mit der Relegation gegen Wolfsburg, in die wir einziehen mussten mit 67 Punkten, was, glaube ich, eine Punkteausbeute ist, die in der Regel für den Aufstieg reicht.
We feel you.
Und dann mit 39 Punkten direkt abzusteigen in
Kiel.
Im
Jahr darauf. Ne?
Ja, ja, genau. Da war ich dabei. Und daraufhin ist dann das Scouting entlassen worden mit total fantastischen Konsequenzen. Der Kader floriert, goldene Transfers. Das ist ganz großartig gewesen, glaube ich, langfristig diese Entscheidung so zu fällen.
Ja,
ja, genau. Und seitdem bin ich profaner Fan. Wirke und arbeite ja tatsächlich in der konkurrierenden Landeshauptstadt. Also grüße euch aus Hannover, tatsächlich, muss ich gestehen. Aber das Herz
als hier. Schläferin.
Ich habe sogar eine Tasse.
Also ich habe sogar akzeptiert, eine
Tasse. Ja? Ja, naja, naja.
Also ich bin gut, wird geduldet.
Ich bin gut integriert.
Ja, okay, immerhin das. Und immerhin bist du nicht Fan von Eintracht Nordhorn gewesen, um die Familientradition irgendwie weiterzuführen.
Trier,
aber was macht man als Assistentin im Scouting? Das würde mich so interessieren. Also, was unterscheidet das vom normalen Scout?
Ach so, zum Scouting gehört tatsächlich viel Buchhaltung, also die ganze Datenbankpflege, weil also Spieler gesichtet werden. Das, was wir da gemacht haben, war vor allem Live-Scouting, weil das Datenscouting in die Position Datenanalyse, also Trainerteam, gefallen ist.
Okay.
Und das heißt, wir hatten da dann so ein Cluster-System von bestimmten Parametern für das Live-Scouting, die dann dokumentiert worden sind und einfach, ja, sowohl in der Online-Datenbank, Kickers 11 hieß die, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, als auch eben ganz profane Excel-Dateien eingepflegt und dann natürlich viel Reiseplanung.
Ja,
wir hatten zwei hauptamtliche Scouts damals und 3, glaube ich, auf Minijob-Basis. Und dann galt es halt so ein bisschen zu koordinieren, wen schickt man wohin, besonders effizient, damit man möglichst schnell alle Ligen in Deutschland bis zur Regionalliga hatten wir. Live gesichtet hat plus Polen, Österreich, Schweiz und Dänemark. Das war, genau, damals stand das so auf der Liste, dass das halt wichtig ist, alle diese Teams einmal mindestens live gesehen zu haben.
Ja, es ist ganz interessant, weil die Vereine ja immer so ein bisschen Fokus haben. Ne? Bei uns ist es sehr stark zum Beispiel Benelux, weil wir natürlich auch nicht so weit weg sind. Bei Holstein Kiel ist es immer so Skandinavien. Bei euch ist es scheinbar nur noch 1. FC Kaiserslautern. Das ist jetzt gemein, aber dazu kommen wir dann gleich noch.
Es war auch lange einfach nur Aue.
Ja, also, oder so.
Ja, man hat ja dann seine Lieblingsvereine,
genau,
man einkauft. Das ist wie so ein Online-Shop.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall interessant. Ja.
Anna, du hast eben schon über die bewegten Auf- und Abstiege, die du miterlebt hast, ja, uns informiert. Und auch dieses Jahr ist es ja so, dass die Eintracht, wie eigentlich seit dem Wiederaufstieg, jedes Jahr im Abstiegskampf steckt. Es ging gut los unter Heiner Backhaus. 2 Siege, ein Pokalspiel gegen Stuttgart, bei dem ich mich erinnern kann, dass ich selber auch wirklich mitfiebernd vor dem Fernseher saß, weil es wirklich gut war. Hinrunde auf und ab, Ende des Jahres sah es eigentlich ganz gut aus, aber 2026 ist eher mau bisher. Ne? 1 Sieg gegen Karlsruhe, ihr seid vorletzter Platz der Rückrundentabelle. Bevor wir auf die einzelnen Mannschaftsteile gucken, wir arbeiten uns mal von vorne nach hinten, mal von hinten nach vorne, wie rum was dieses Mal machen, weiß ich noch gar nicht. Was sind aus deiner Sicht die Gründe für das doch etwas, naja, verbesserungsbedürftige Kalenderjahr 2026 bisher?
Ich glaube, du hast ein bisschen unterschätzt, wie sehr dir der Abgang von Conte schmerzen würde. Das war unser Flügelstürmer, der Anfang der Saison noch gar nicht so auffällig war, weil er noch nicht getroffen hat. Der aber durch seine Kombination aus wirklich enormer Schnelligkeit als auch technischen Fertigkeiten so ein bisschen outstanding immer gewesen ist. Und als dann zum Ende der Rückrunde dazu kam, dass er dann auch noch das Tor getroffen hat, das hatte natürlich wirklich einen krassen Einfluss so auf unsere Ergebnisse und auch auf das ganze Spiel, ne? Weil ja eine Mannschaft, die vielleicht hier und da so ein bisschen hinter den Bedarfen der Liga hinterherhinkt, sich dann freut, Verantwortung abgeben zu können. Vielleicht, ja, dass Stürmer, die 1-2 Abschlüsse mehr brauchen oder mehr Platz brauchen, sich freuen, wenn ein Teamkollege die gegnerische Mannschaft bindet und auf sich lenkt. Und den hast du gehen lassen nach Heidenheim.
Seinem Bruder.
Genau, richtig. Was aus vielen, also aus wirtschaftlicher Perspektive eine total richtige Entscheidung gewesen ist, weil sein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre und er hätte ihn auch nicht verlängert. Und du hattest gar keine andere Wahl, als es so zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat uns, glaube ich, dieser Transferwunsch von ihm dann doch ein bisschen kalt erwischt. Also wir waren darauf offenkundig nicht vorbereitet, da in puncto Qualität nochmal nachlegen zu müssen. Dann gab es noch eine unerwartete Kaderbewegung auf der trivialen Kapitänsposition.
Sven Köhler.
Sven Köhler jetzt bei LinkedIn schreibt, dass er sich auf neue Herausforderungen freut bei Grasshopper Zürich.
Was
ich wirklich,
wirklich
absurd finde, dass Fußballer bei LinkedIn schreiben, dass, also naja, egal.
Dass Fußballer bei LinkedIn sind,
ja,
finde ich
ja,
eigentlich
also
schon.
Es ist bei LinkedIn diese kleine LinkedIn-Grafik mit diesem Männchen, das irgendwie nach der Sonne greift und da steht dann, ich habe eine neue Position als Fußballspieler bei Grasshoppers Zürich. Hm. Und naja, gut. Genau, und ich glaube, dass das sportlich, weiß ich nicht, also direkt nach seinem oder nachdem er aus dem Kader gestrichen war, fand ich den Effekt sogar vielleicht eher positiv. Da folgte dann nämlich der Sieg gegen Karlsruhe. Natürlich bricht es aber natürlich ja, in der Mannschaft irgendwelche bestehenden Stabilitäten auseinander. Dein Kapitän geht, der Trainer wollte gerne, dass der Kapitän ein Feldspieler ist, sonst wäre Rondhorn Hoffmann. Also der eigentlich Torhüter, komme ich gleich noch zu,
ja, wir auch.
Kapitän geworden. Und dann, Also es summiert sich noch auf. Wir wollten eigentlich ins Trainingslager, aber sind dann doch nicht ins Trainingslager gefahren, sondern haben gesagt, ach nee, wir sparen uns das Geld, wir machen das zu Hause.
So hart kann der Winter ja nicht werden dieses
genau.
Jahr.
Genau, dann war der Winter, wie der Winter war. Und in Braunschweig sind die Trainingsbedingungen, das ist vielleicht so nach und nach durchgesickert, auch vielleicht nicht outstanding besser als irgendwo anders, sondern eher vielleicht tendenziell ein bisschen schlechter. Und das heißt, wir hatten grobe Veränderungen im Kader. Wir hatten viele Neuzugänge, die kompensieren sollten. Wir hatten aber keine Möglichkeit, das im Trainingslager wie zusammenzuschweißen. Dann hatten wir ausgemacht, hey, VfL Bochum, ihr fahrt ja auch nicht ins Trainingslager, lasst doch mal ein Testspiel machen. Der VfL Bochum so, ja, coole Idee. Und dann so, ah nee, wir fahren doch ins Trainingslager, weil hier hat so viel geschneit.
Ja.
So, das heißt, wir sind
kommt doch vorbei.
Wir sind dann das Spiel gegen Magdeburg gegangen, also das erste Spiel in der Rückrunde, ohne jede Spielpraxis.
Okay.
Und das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Es war ein schreckliches Spiel, gefolgt eine Woche später von dem Spiel gegen Fürth, wo wir ab Minute 2 in Überzahl waren und einfach nichts zustande bekommen haben.
Und also ein sauberes 0:0 daraus geholt habt.
Ja, und da, ja, also wirklich ganz schrecklich. Und ja, jetzt kommt halt noch dazu, dass Rondhaum Hoffmann sich an der Schulter verletzt hat. Und
genau.
Es ist, also insgesamt läuft es nicht so gut.
Ja. Verstehe. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen mal die einzelnen Bereiche angucken, dann fangen wir mal mit dem Trainer an. Heiner Backhaus ist diesen Sommer von Alemannia Aachen zu euch gekommen. Da hat er ja durchaus erfolgreich gearbeitet. Sie hat ja auch letzte Saison zum Klassenerhalt geführt nach dem Aufstieg. Von außen betrachtet, wenn ich jetzt mir euren Fußball so angucke, würde ich sagen, ist relativ pressingintensiv, physisch auch, eher auf Umschaltspiel ausgelegt, so vom Stil her, auch durchaus emotional, zumindest so alles so in der Theorie. Ist immer die Frage, wie das dann in der Praxis aussieht. Stichwort emotional. Gestern gab es die 6. glattrote Karte. Insgesamt schon 8 Platzverweise diese Saison. Das ist wirklich eindeutige Ligaspitze. Ich glaube, der nächste ist Münster mit 5. Und das kann natürlich schon mal dafür sprechen, dass dieser Stil auch manchmal ein bisschen dazu führt, dass es überdreht. Aber vielleicht muss man auch jeden gesondert betrachten. Schwer zu sagen für mich von außen. Wenn ich mir das statistisch ansonsten angucke, aber bei Sprints und intensiven Läufen, da seid ihr zumindest im oberen Drittel der Liga, auch insgesamt Laufdistanz. Also ne, da merkt man, das wird dann auch in den Daten so ein bisschen reflektiert. Genau wie bei Zweikämpfen. Aber auf der Strecke bleiben natürlich Ballbesitz und Passqualität. Ist aber vielleicht auch was, was man will oder in Kauf nimmt. Ihr spielt interessanterweise meist im 3-4-2-1, genau wie wir. Also das heißt, da spielen zwei gleiche Systeme nächstes Wochenende vermutlich gegeneinander. Scheint eben auch so ein bisschen die Go-To-Formation von Heiner Backhaus. So, jetzt habe ich viel gelabert. Jetzt kannst du sagen, Thorsten, ist alles Quatsch oder nee, das passt und ich habe noch was zu ergänzen. Und generell, was ist Heiner Backhaus, wenn man mal so diesen taktischen Teil rausnimmt, was ist das für ein Typ? Ganz schön viel, ne?
Ja, also wo soll ich anfangen? Ja, also zum einen, natürlich hast du recht, der kam aus Aachen. Das ist so, ja, long story very, very short, würde ich sagen, weil der nämlich in Aachen groß geschworen hat, das ist seine große Liebe.
Oh.
Und auch, also ich meine, das gehört ja so ein bisschen zum Spiel dazu.
Ja.
Und zu diesem Flirten und zu diesem sich beliebt machen. Und das bis zu einem bestimmten Punkt finde ich das auch gar nicht schlimm. Ne? Also wenn sich jemand, der für einen Verein arbeitet, in der Stadt oder auch in dem Verein wirklich wohlfühlt, dann kann er das ja gerne artikulieren. Das ist ja gar kein Problem.
Vielleicht mag er auch die Farbe Gelb.
Vielleicht mag er auch die Farbe Gelb, das kann sein.
Und der BVB hat gerade kein Angebot geschickt.
Leider nicht.
Es wird halt in dem Moment schwierig, in dem dann so Sätze fallen wie mein toter Vater würde mir nie verzeihen, wenn ich diesen Verein verlassen würde oder ähnliches. Das heißt, dieser Wechsel war jetzt, vorsichtig formuliert, nicht begleitet von Glückwünschen aus Aachen.
Ja.
So
ja.
Wie man bei Social Media dann mitlesen konnte.
Wir sagen, gab es da so eine erste Red Flag schon, so bevor er da war, nach dem Motto,
irgendwie würde ich
komischer
sagen,
Typ?
Ja, ich finde das immer ein bisschen flapsig, leicht abgetan mit, naja, so ist das Geschäft. Weil ich bin, also wir sind ja alle nicht dumm.
Nee, und wir sind auch gebrannte Kinder
ja,
mit unserem
also,
Coach.
Allerdings.
Ja, total,
ja.
Absolut. Also wir können hier gerne ganz offen drüber sprechen.
Ja.
Ich habe einerseits das Gefühl, dass diese Trainerentscheidung dem Umfeld der Braunschweiger Eintracht nach diesem Trauma-Relegation im letzten Frühjahr sehr gut tat, mit diesem Spröden, mit diesem, also er will Kampffußball spielen, Jagdfußball spielen, und das ist jemand, der im Vokabular sehr viel über Werte kommt, ne? Also aufreiben, Kampfbereitschaft, wir suchen keine Ausreden, auch wenn die Hälfte der Mannschaft krank und die andere gesperrt ist und so. Und ich glaube, dass das im Sommer vielen total gut getan hat. Dieses so, wir packen das jetzt hier an und wir wollen hier gar nicht lang reden und so weiter und so fort. Ist dann aber, glaube ich, schnell auf die Realität eines Vereins gestoßen, der einfach seit Jahren Stress hat, bei dem es immer irgendwie ums komplett Ganze geht. Und der sich aber gleichzeitig ganz tragisch daran erinnert, wie es ist, wenn es schön ist. Ne, weil wir ja relativ gerade erst ganz schöne Zeiten hatten. Und das ist irgendwie wirklich ein ganz schwieriger Mix. Und ich gestehe jedem, der für Eintracht Braunschweig arbeitet, zu, dass das super doll nervig ist, dass du, glaube ich, in keinem leichten Umfeld unterwegs bist. Was Heiner Backhaus zu spüren bekommen hat nach diesem ersten Tal in der Hinrunde, wo dann eben schnell geunkt wurde und gesagt wurde, das funktioniert so nicht und wir brauchen dies und wir haben das nicht und so weiter und so fort. Und er sagte dann, er kann das überhaupt nicht verstehen, was das denn solle, weil wir haben doch dies und das. Und wenn man sich anschaut, wie die Jungs sich aufreiben, dann sind wir doch auf einem guten Weg. Und er hat ja auch insofern recht, als dass wir zu jedem Zeitpunkt der Saison besser dastanden als letztes Jahr.
Okay, wobei da muss man ja auch sagen, ist die Latte nicht sehr hoch.
Nein, ne? Die Latte ist nicht so hoch und das Ergebnis ist ja auch nicht erstrebenswert. Nee. Ne? Also diese Relegation gegen Saarbrücken, für diejenigen, die da gerade eine Erinnerungslücke haben, was ich total verstehen könnte. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Ja. Und das Rückspiel lief auch ganz gut, bis Saarbrücken out of the blue 2 Tore gemacht hat und wir ernsthaft in die Verlängerung gehen mussten. Und also ich wirklich im Block, ich stehe ganz oben, rauskommen ist nicht so leicht, gedacht habe, was mache ich, wenn es ins Elfmeterschießen geht, weil es besteht einfach die realistische Möglichkeit, dass ich einfach ohnmächtig werde. Okay. Weil es wirklich, ihr habt doch auch, ne, ihr, ja,
also ohnmächtig bin ich im Stadion noch nicht geworden, aber ich, die Gefühle bei so einem Elfmeterschießen, wo es um alles geht, die will ich gerade auch nicht zurückhaben.
Nee.
Das sage ich ganz ehrlich.
Naja, und ich glaube, dass das
es
einfach
ja
nicht so leicht,
immerhin.
Genau, ja, das stimmt. Andererseits ist es halt auch nicht so leicht wegzuwischen, ne? Also wenn du ständig abgestiegen bist, du bist wieder aufgestiegen, okay, aber es geht einfach, wie du es eingangs auch gesagt hast, halt ständig ums Ganze, es ist immer Existenzkampf und irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Also in meinem sehr nahen privaten Umfeld ist ein Mensch des regional ansässigen Landeshauptstadtvereins, der sagt, ah, das ist so schön, bei euch geht's ja noch um was. Und ich sage nur, fick dich.
Nun ja.
Ja, genau, also
also ich höre bei euch
viele Gefühle.
Viele Gefühle, aber auch eine gewisse geistige Erschöpfung irgendwie so ein bisschen.
Ja, tatsächlich.
Raus,
und
ne?
Manchmal ist, glaube ich, so ich versuche es ganz diplomatisch zu formulieren, die simple Ansprache von Heiner Backhaus da total richtig.
Ja.
Aber manchmal würde ich mir auch so ein bisschen mehr intellektuellen Unterbau wünschen.
Ja. Verstehe. Kann nicht jeder Daniel Thun haben, ne? Wir auch
nicht. Wir auch nicht.
Das ist nun mal so. Aber sitzt der denn fest im Sattel, um dann nur anzuknüpfen? Ich habe immer mal wieder vernommen von, ne, aus weiter Ferne über so die Presse, dass da ein bisschen diskutiert wurde. Jetzt aktuell denke ich nicht nach dem Punkt gestern, auch wenn es dann sehr unglücklich sogar am Ende war. Ihr hättet sogar gewinnen können, vielleicht glücklich gewinnen, aber ist ja auch egal am Ende. Aber grundsätzlich wackelt er da ein bisschen, also
würde ich schon sagen, ja. Also es gibt Leute, die da sehr früh eine Veränderung sich gewünscht haben, was ich halt schwierig finde. Also ich bin keine Freundin von Hire and Fire, zumal du die Leute ja auch einfach weiter bezahlen musst.
Ja, we know.
Ja. Aber,
ah, dann jetzt schon nicht mehr. Das stimmt.
Also, stimmt. Ja, das ist das Gute und das Schlechte in einem.
Ja.
Es ist halt so, ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie du das argumentierst. Wenn du der Meinung bist, die Mannschaft ist besser als letztes Jahr und die Mannschaft ist eigentlich dazu in der Lage, auch ein bisschen anspruchsvolleren Fußball zu spielen, als wir das gerade tun. Also Umschaltmoment nach Ballverlust, über die Flügel nach vorne, Flanke, Tor, also Tor, theoretisch Tor.
Da kommen wir in der nächsten Frage zu.
Ja. Dann würde ich sagen, ein Trainerwechsel ist sinnvoll, weil ich schon den Eindruck habe, viel Variabilität und viel, vor allem Flexibilität innerhalb eines Spiels ist eigentlich nicht da. Da will ich auf Fürth verweisen, wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass ihr euch nicht darauf einstellen könnt, dass ihr jetzt 90 Minuten Vorteil habt. Um sich dann halt ernsthaft danach hinzustellen und sagen, ja, wir hätten halt gedacht, dass der Gegner ein bisschen mehr fürs Spielen macht. Ja, aber du hast doch dann anderthalb Stunden Zeit. Ja. So. Oder auch, dass halt die Dinge nicht so richtig gut funktionieren, wenn du jetzt wie im Spiel gegen Münster führst du, das heißt, der Gegner muss aufmachen, das heißt, du hast sogar die Räume für dieses Konterspiel, von dem du sagst, dass es dir so liegt,
ja.
Aber du schaffst es trotzdem nicht, das erfolgreich zu gestalten. Und wenn du sagst, das ist Trainerfrage, weil das Team ist eigentlich gut genug dafür, solltest du den Trainer wechseln. Wenn du sagst, das Team ist so limitiert, das muss einfach jeden Tag, jedes Training, jeden Spieltag komplett an die Grenze gehen, damit es überhaupt konkurrenzfähig ist, ist er wahrscheinlich der richtige Typ, weil er halt sehr über das Emotionale kommt. Auf der Seite wiederum haben wir dann doch auch immer wieder Spiele gehabt, in denen wir die schlechtere Laufleistung hatten, in denen wir nicht besonders gallig waren in den Zweikämpfen. Und wenn du halt ein Trainer bist, der sagt, das sind genau die Werte, für die ich stehe, wenn die Mannschaft das dann nicht bringt, habe ich halt auch ein Fragezeichen dahinter. Ne? Also dieses, ja, das und das ist nicht zu diskutieren. Ja, ist es ja offensichtlich, weil wir waren die laufschwächere Mannschaft. Also, naja. Mich, auch da sehr gemischte Gefühle. Ich glaube, wenn, dann müsstest du es jetzt machen. Ich verstehe nicht so genau, warum du einen Trainer anzielst vorm Spiel gegen Paderborn. Macht für mich keinen Sinn, weil wenn du verlierst, verlierst du zu Recht. Wenn du gewinnst, ist eh alles cool. Also ist für mich
aber komplett er könnte tatsächlich das Spiel gegen uns ein bisschen determinierend auch für ihn sein, wenn das schief geht. Ja,
zu Hause auch und so, ja.
Genau. Ja. Aber interessante, man merkt, du bist erfahrene Podcasterin, interessanter Übergang eigentlich genau zu dem Thema Qualität in der Offensive, das im Grunde als nächstes kommt.
Naja, weil du hast gerade das schöne Stichwort theoretisch Tor genannt und
auch ein Problem, was wir kennen. Also wir sind uns viel ähnlicher, als wir alle zugeben möchten.
Der beste Torschütze von euch ist Mehmet Aydin, der ist Mittelfeldspieler. Christian Conte ging zu seinem Bruder nach Heidenheim. Der andere Bruder, Leroy Sanés kleiner Bruder Sidi Sané, hat 2 Treffer. Gomez einen, Yadimchi, Mittelstürmer 4, aber immerhin guter Sprinter, zweitmeisten Sprints. Ansonsten Fluktuationen schon enorm. Ne? Also Polter, Schebo und Ramsak weg. Für sie kam Aaron Opoku, kennt man vielleicht aus Lautern oder Hamburg. Gerd Leon Ranos, letztes Jahr aus Gladbach, von Lautern ausgeliehen. Und Farid Alidu, direkt aus Lautern. Benjamin Kessel kennt nur Spieler seines Ex-Vereins. Man weiß es nicht, wann kommt der Grundsympath Marlon Ritter zu euch? Naja, es kamen auch Jovan Mijatovic vom New York City FC und Ken Isekor von Leverkusens U19. Beide wahrscheinlich eher Leute, die perspektivisch helfen sollen. Böse Zungen, die wir auf gar keinen Fall sind.
Auf keinen Fall.
Nein. Die würden sagen, viel Masse, wenig Klasse. Oder ist die Strategie dahinter, naja, einer wird das Tor schon irgendwie treffen.
Ist ein bisschen provokant.
So sind wir.
Ja, gute Frage.
Vor allem sitzen wir im Glashaus. Das ist das Lustige daran, dass wir jetzt, als ob wir die krasseste Offensive haben. Haben wir nicht. Ist noch viel schlechter bei uns.
Irgendeiner trifft bei uns dann auch manchmal, ja.
Nur einer trifft bei uns immerhin.
Ja. Es ist, dieses Gespräch macht mir auf jeden Fall viel Vorfreude auf diese Begegnung nächste Woche. Das heißt ganz kurz, ihr habt jetzt 2 Auswärtsspiele, ne?
Korrekt, ja.
Verrückt. Naja, gut. Ja.
Wir hatten, und das ist noch viel verrückter, wir hatten 2 Heimspiele in der Hinrunde. Das ist die Geheimnisse des Spielplans.
Ja, ne?
Aber wir kommen natürlich.
Nicht immer alle?
Weil wir haben jetzt in Paderborn gespielt und nächste Woche spielen wir zu Hause.
Ja, manchmal passiert das. Aber manchmal auch nicht.
Na gut. Ich werde nach der Aufnahme versuchen, das nachvollziehen. Warum dann nicht alle?
Weiß ich auch nicht. Aber wir haben unseren Auswärtsflug gebrochen. Das ist natürlich so, das ist jetzt immerhin kein Thema mehr bei uns.
Okay,
das war nämlich eins. Du weißt, wie das ist, wenn einfach vor jedem Spiel erzählt wird, ja, und jetzt muss doch mal wieder der Auswärtssieg kommen. Und jetzt ist er da und jetzt reden die Leute nicht mehr drüber. Das ist natürlich für uns gut.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß, also ich,
Auswärts. Aber wir sind noch nicht beim Tipp.
Gucken wir erstmal den Sturm. Alles klar. Ja, ich glaube, also viel unserer Hoffnung ruhen auf Yadimchi vorne, der ist von Hoffenheim geliehen und fällt, finde ich, schon auf innerhalb des
hat
Teams.
Auch echt Tempo,
weil der, der hat Tempo, der hat Physis, der kann sehr gut mit dem Ball umgehen, was auch nicht auf 100% unserer Mannschaft zu treffen. Und krankt aber so ein bisschen am Abschluss. Also aktuell trifft er das Tor nicht, nachdem er in der Hinrunde Tore gemacht hat, funktioniert das aktuell nicht. Das finde ich trotzdem wirklich ein wichtiger Spieler, weil eben diese chronische Gefahr so ein bisschen ausstrahlt und dadurch Platz schafft im Strafraum, der halt in der Hinrunde gut von Christian Conte genutzt werden konnte. So einen abschlussstarken Spieler haben wir aber im Moment nicht. Gomez ist immer so ein bisschen auffällig, wirbelig, sehr, sehr fleißig, auch nach hinten wichtig, weil er halt so schnell ist und sowohl beim Umschalten einfach wichtig ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite trifft er vorm Tor keine guten Entscheidungen, was auch inzwischen nicht mehr verwunderlich ist, weil ihm, glaube ich, einfach eben der Mut fehlt, auch mal so ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich hatte die Hoffnung nach seinem Tor und nach zwei Vorlagen, dass sich das so ein bisschen bessert, hat es bisher aber nicht. Und ja, wir suchen einfach jemanden, der für uns trifft. Das, ja, du hattest gerade die Neuzugänge aufgezählt. Opoku gefällt mir tatsächlich gut. Der ist sehr beweglich, bringt da schöne, ja, vor allem so Doppelpässe rein, die ich bisher länger nicht gesehen habe bei uns im vorderen Mannschaftsteil. Mijatovic ist super auffällig, finde ich. Ein total spannender Typ, sehr, ja, einfach von Anfang an total präsent. So ist halt so ein richtiger, also unser Trainer sprach von einem Straßenköter.
Okay.
Ja, genau. Also so ein bisschen dreckig, so ein bisschen sehr, ja, sehr gallig nach vorne.
Bisher Player to watch, eben, würdest du sagen?
Ja, tatsächlich. Aber eben bisher auch nicht glücklich im Abschluss. Mhm. Alidu hat, glaube ich, einmal von Beginn gespielt, dann ist er noch einmal eingewechselt worden, dann hieß es, er sei nicht im Kader wegen gesundheitlicher Probleme. Mhm. Weiß ich nicht genau, ob das stimmt, aber ich glaube, der wird keine Rolle mehr spielen.
Oh, okay.
Krass. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay. Also vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht war er wirklich irgendwie krank oder hat irgendwie Zeit gebraucht oder so, aber der hatte keinen guten Start und ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum da jetzt noch, wie soll ich das sagen, wir bräuchten halt Zeit, die wir nicht haben.
Ja,
also das Team ist einfach nicht eingespielt und ich glaube, neben der Qualität gilt es einfach heute oder gilt es im Moment herauszufinden, welche Spieler am schnellsten in der Mannschaft zurechtkommen und sich in ihr zurechtfinden, damit man halt dieses Pfund kleine Eingespieltheit, die es in der zweiten Liga einfach braucht, nutzen kann, um noch so ein paar Spiele erfolgreich zu gestalten. Aber das ist natürlich ultra schwierig. Ne? Wir hatten so ein Mini-Trainingslager, dann nach dem Fürth-Spiel, aber...
Und der Trainer scheint ja auch noch zu suchen. Also ne, zum Beispiel gestern Ranos stand in der Startelf für eine Halbzeit, wurde dann aber auch ausgetauscht und so. Ist dann aber auch schwierig so, dass sich das irgendwie alles finden wird.
Ja.
Ne?
Ja, tatsächlich. Also insofern, Es ist etwas chaotisch. Also auch dadurch, dass einfach so viel Fluktuation in der spielenden Mannschaft dann besteht, muss ich auch sagen, dass ich zu vielen Spielern, die neu sind, überhaupt noch nichts sagen kann.
Ja,
und ich glaube, dass das tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, so für die Stimmung im Umfeld, jetzt für den Endspurt, dass der, also wenn die wirklich so die Fans und die Kurve und das Stadion und alle im Rücken haben wollen, dass es schon wichtig ist, dass du so diesen Faktor hast, die Leute identifizieren sich mit denjenigen, die da auf dem Platz stehen und erkennen sie und also feuern sie an, weil sie ihnen wie auch als Sportler selbst den Erfolg wünschen. Und das Gefühl hatte ich in der Hinrunde, dass das besteht. Das ist mir aktuell aber wieder so ein bisschen flöten gegangen, weil du die Leute einfach nicht kennst.
Verstehe. Ja, okay. Wenn wir uns ein bisschen weiter nach hinten bewegen, du hast das Konzept wahrscheinlich schon durchblickt, was wir hier tun. Im Mittelfeld, ich denke, das ist ein offenes Geheimnis, fehlt Limo Tepelmann an allen Ecken und Enden. Hat jetzt längere Zeit Knieprobleme, soll bald zurückkehren. Ich weiß nicht, ist er für Düsseldorf schon ein Thema? Jetzt wahrscheinlich nicht direkt in die Startelf, aber könnte er da in den Kader rutschen, weißt du es?
Also gerüchteweise deutet sich an, dass er einsatzbereit noch werden könnte in der Rückrunde. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der bis zum Sommer nicht mehr spielt. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig bitter. Ja. Das war im Sommer so ein bisschen einer dieser sehr, sehr positiven Impulse, weil der ja geliehen war.
Von Schalke.
Von Schalke. Und dann hat Ron-Torben Hoffmann viel mit ihm gesprochen und Überzeugungsarbeit geleistet, dass er doch nach Braunschweig kommen solle.
Ja, da, also dass beide quasi, Ron-Torben Hoffmann war ja zu dem Zeitpunkt auch ausgeliehen von Schalke, dass beide sozusagen fest verpflichtet wurden. Und
genau.
Ist euch ja gelungen.
Ist uns gelungen und dann haben wir halt den einen an eine Verletzung irgendwie dauerhaft verloren. Und das ist also zum einen in puncto Qualität ist es irgendwie super ätzend, weil es halt einfach fehlt.
Wahrscheinlich auch als Führungsspieler.
Führungsspieler fehlt er. Ich kann mir auch vorstellen, dass du halt als sportlicher Leiter wirklich in einer richtig beschissenen Situation bist, weil du einen Spieler transferiert hast und viel investiert hast, der ja in der Lage hätte sein sollen, fehlende Qualität an anderer Stelle zu kompensieren, Verantwortung zu tragen. Und jetzt lastet das, finde ich, sehr auf den Schultern von Max Marie, der noch sehr jung ist.
Aber talentiert, also sehr, macht das nicht schlecht.
Ne? Absolut, total. Ich finde, der hat immer wieder wirklich richtige Topspiele dabei. Und das ist derjenige, der am häufigsten aufgestellt wird, würde ich sagen, dort so in diesem Mittelfeldbereich. Dann war natürlich Köhler in der Hinrunde gesetzt als Kapitän.
Ja, mal in der Dreierkette, mal im defensiven Mittelfeld, was ja eigentlich seine Heimat ist.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, da auch eher so die präsenteren Auftritte gehabt.
Okay.
Derjenige, der da jetzt so ein bisschen an die Stelle rutscht, ist Robin Heusser.
Gestern sein erstes Tor für euch erzielt.
Ja, und ich finde ihn auch sehr überzeugend. Also ich weiß nicht so genau, warum der immer wieder Phasen hat, in denen er gar nicht spielt.
Aydin hat schon 5 Tore gemacht, ne? Also ist zumindest offensiv, hat einen guten Weitschuss, meistens so von außerhalb des Strafraums. Ja, ne?
Absolut. Ich finde das aber auch, also es macht mich dann als Fan manchmal so ein bisschen wahnsinnig, jetzt sprechen wir wieder über die Offensive, dass halt, wie dann hieß es, ja, wir haben so und so viele Abschlüsse, aber 50% davon sind halt von außerhalb des Strafraums. Und klar kann sowas mal reingehen, aber das hat ja nichts mit einem geordneten Offensivspiel zu tun.
Ja, verstehe. Und was ich etwas kritisch bei euch sehe, sind tatsächlich die Außenbahnen.
Mhm.
Ich finde, Leon Bell ist so ein Spieler, der mal ein ordentliches Spiel hat, aber auch ganz viel gar nicht auf sich aufmerksam macht. Und dann frage ich, weil ich natürlich vor allem zum Beispiel sowas wie das Pokalspiel gesehen habe, was ist eigentlich mit Di Michele Sanchez los? Der scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Ich kann mich natürlich an dieses überragende Tor erinnern, hat es, glaube ich, sogar 2 gemacht in dem Pokalspiel. Was ist da los? Und ist das auch tatsächlich ein Problem, dass es da gerade über außen ein bisschen schwächelt?
Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Also gerade wenn du halt sagst, du möchtest über Umschaltmomente über die Außenbahnen kommen und schnelle Läufe über die Flügel, wäre das sinnvoll, da Qualität hinzustellen. Die Michele Sanchez hat mir am Anfang der Hinrunde total gut gefallen. Jetzt hat er sein nach längerer Pause oder nicht aufgestellt werden, nicht bedacht werden, eine Möglichkeit bekommen in der Startaufstellung gegen Elversberg und hat da wirklich gar keine gute Figur gemacht. Das kann ich nicht so richtig beantworten, was mit dem ist. Genauso wie Fabio Kaufmann, von dem ich sagen würde, das ist eigentlich ein Typ, auch gerade diese Werte, die der Trainer vertritt, ne, wie wütend sein, kämpfen, diese ganzen Männlichkeitssachen. Also,
alle Klischees einmal über
so,
die Checkbox.
Da würde ich sagen, Fabio Kaufmann ist dafür doch, das ist doch ein sehr männlicher Mann. So, man da doch.
Ja, also, einen frohen feministischen Kampftag an dieser Stelle.
Ende,
auch dir.
Ja, vielen Dank. Am Ende hält der Männlichste die Liga oder so.
Ja, so sieht's aus. Aber ist ja auch lange schon bei euch, ne, Kaufmann.
Ja.
Gehört fast zum Inventar, gerade mit den ganzen Fluktuationen. Das ist ja nun einer, der jetzt nicht gerade seine erste Saison bei euch spielt.
Nee, absolut. Und du siehst ihn auch, wenn er irgendwie sich warm macht und dann nicht eingewechselt wird, aber wie engagiert er ist in der Unterstützung der Mannschaft. Das ist natürlich immer so das Gerede des Fans, der nie eine einzige Trainingseinheit sieht. Ich würde den gerne mal wieder spielen sehen. Wir sehen etwas.
Manchmal weiß man es nicht, woran es liegt. Ne? Das ist echt. Aber da muss man die positive Kompetenzvermutung haben, dass der Trainer das schon richtig machen wird. Das, Lass uns wieder einen Schritt nach hinten gehen. Die Defensive mit 43 Gegentoren, glaube ich, aktuell die viertschlechteste Defensive der zweiten Liga. Ihr habt im Sommer Urpreußen Lukas Frenkert aus Münster weglotsen können vermutlich der konstanteste Mann, zuletzt Kapitän, weil Köhler, wie du eben schon sagtest, ja den Club verlassen hat, ist jetzt nach Zürich gegangen. Für ihn spielt jetzt Patrick Nkoa zentral in der Dreierkette, sah gestern rot. Ich habe mir die Bilder angesehen, ich finde es vertretbar, gab es, glaube ich, auch Diskussionen zu.
Eher zum Gegentor, glaube ich, später.
Gestern. Ja, das auch mit auf den Fuß treten, aber ja. Wird also gegen uns fehlen. Ihn wird wahrscheinlich Andy Hoti vertreten, der kam im Winter aus Magdeburg, um vermutlich zu kompensieren, dass sich Frederik Jäkel einen Kreuzbandriss zuzog. Kevin Ehlers, rechter Innenverteidiger, meistens ganz okay, stabil. Wie blickst du auf die Abwehr? Und wir würden den Torhüter mal hier explizit ausklammern.
Da reden wir gleich noch drüber.
Ich pflichte bei, so die Gegentorstatistik spricht vielleicht nicht für unsere Abwehr. Ich mag unsere Abwehr sehr gerne. Ich finde, die hat sich wirklich gefangen. Wir hatten ja schmerzhafte Abgänge. Ermin Bekacic war ja, ja unser Leuchtturm bis zur
Eisen-Ermin.
Genau, Eisen-Ermin, das war ja unsere defensive Wall.
Kleiner Fun-Fact, wir haben das, Kumpel und ich, als wir bei euch waren, ich glaube, er hat ein Tor gegen uns geschossen, vor zwei Jahren war das, und wir haben das im Stadion falsch verstanden und hatten gedacht, ihr nennt ihn Eisen-Ernie.
Ernie?
Ja, Eisen-Ernie. Oh, darum ist er bei uns intern immer Eisen-Ernie, obwohl wir natürlich inzwischen verstanden haben, dass es Eisen-Ermin ist.
Oh, das finde ich wunderschön.
Eisen-Ernie.
Vielleicht immer noch ein Bert.
Ja, ne, genau.
Ja, wunderbar.
Wer ist Eisen-Bert? Auf der Suche nach Eisen-Bert, ja.
Ja, also insofern viele Umstellungen in der Defensive.
Genau, und Nicolau ist auch gegangen, ne? Ja. Im Sommer. Also wirklich zwei erfahrene Verteidiger einfach weg.
Genau, und dann hatte man halt so diese Experimente, ne? Köhler eher im Mittelfeld oder eher im Zentrum hinten. Wobei ich glaube, dass er halt dann sich gefreut hat, dass in Chor immer besser angekommen ist, damit er halt mehr im Mittelfeld spielen konnte. Und man hat ja, also gerade ne, als Podcaster, ihr begleitet euer Team ja auch wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr intensiv. Und dann lässt man sich dann manchmal öffentlich zu so Urteilen hinreißen.
Ne? Würden wir niemals tun, würde uns niemals von Fortuna so negativ ausgelegt werden.
Und ich habe beides getan. Mit beides meine ich, ich habe nach dem ersten Einsatz von Patrick Nkoa gesagt, oh Junge, ey, das ist irgendwie, ne, der kam so mit, ja, Backhaus kennt den noch aus Aachen und genau, der findet den super und wir haben wirklich keine guten Erfahrungen mit X kennt Y und deshalb gemacht. Nein. Und dann spielte der und war so, oh, wirklich sehr durchwachsener Auftritt und ich war sehr voreingenommen. Und jetzt macht er das, finde ich, wirklich super. Rote Karte gestern zu Recht rot. Ich finde trotzdem, also die Fotokart-Statistik, auch da möchte ich jetzt kein Gelbwashing betreiben.
Nein, man muss jeder auch manchmal individuell betrachten, ne?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir, also das sind eher rote Karten der Kategorie gestern und nicht rote Karten der Kategorie Kopf ab. So. Und ich finde, Frenkert war dann eine Weile verletzt, da in der Zeit hatten sich sehr dumme Gegentore extrem gehäuft, jetzt sind es nur noch so dumme Gegentore.
Der ist auch ein guter, fand ich auch immer. Absolut. Also ich weiß von Leuten aus Münster, dass sie sehr bedauern, dass er gegangen ist. Nicht nur, weil sie immer durch ihn Freikarten für die Spiele bekommen haben.
Liebe Grüße. Ja.
Genau. Das ist jetzt vorbei, leider.
Also ich finde den super. Ich fand Frenkert fand ich von Anfang an super. Mir gefällt er irgendwie als Typ. Ich finde, der hat so eine Sportleistungskursausstrahlung. Ich finde, das steht einer Mannschaft immer ganz gut, davon so ein, zwei Leute im Team zu haben. Und ich finde das richtig und gut, dass der jetzt die Kapitänsbinde trägt. Habe auch den Eindruck, dass ihm das ganz gut tut. Also so im Sinne von dominanteres Auftreten und ein bisschen extrovertierter.
Wird er auch ein männlicher Mann werden?
To be continued. Das ist natürlich das mit dem männlichen Mann meine ich natürlich nur aus Spaß.
Aber du weißt, dass das meine Überschrift für die Folge werden wird. Ja. Wir brauchen mehr männliche Männer.
Ja, am Weltfrauentag.
Nein, die kommt morgen. Also ich kann morgen alles wieder zurechtrücken für das Patriarchat. Okay, ab morgen zählen wieder die männlichen Männer. Ich regel das.
Ja, sehr gut. Ich dachte schon.
Weil die Überschriften für die Gastfolgen sind immer ein schönes Zitat. Bisher finde ich männliche Männer am besten.
Ja, okay. Ja, mal gucken, wir reden ja noch eine Weile.
Genau. Habt das im Hinterkopf, ja? Was Kerniges.
Ja, auf die jetzt Defensive gegen das Spiel, beim Spiel gegen euch, bin ich sehr gespannt. ich sehr bedauere, dass ein Chor gesperrt ist. Nicht nur für Hörspiel, sondern ja auch fürs Derby, was ich...
Ach, leider.
Das ist irgendwie schon schmerzhaft, aber ja.
Kannst du Andi Hutti schon einschätzen? Nee, aus Magdeburg habe ich ihn nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe gesehen, er hat Anfang der Saison da ein paar Spiele gemacht, aber da lief es ja auch nicht toll.
Kann ich leider nicht wirklich viel zu sagen. Also es ist halt wieder so Kategorie, ist eingewechselt worden, hat gespielt, aber dann ist er halt auch eingewechselt worden mit vier anderen Neuen, was ja dann wie für komplette Unruhe sorgt oder bei mir als Fan auch nicht dazu führt, dass ich dann sage, ah, den gucke ich mir mal an. Kein wirkliches Bauchgefühl, dass ich hier jetzt, aber es ist natürlich, also so zentrale Innenverteidigerposition in der Dreierkette, weiß ich nicht, es gibt schönere Sperren.
Nee, das ist ein großer Kopfballschlag? Schade.
Ja, ach, das hat den Itten aber auch beinahe nicht gestört. Also, das stört den nicht. Aber dann gucken wir dann ja doch nochmal auf eine Position, wo ich natürlich jetzt normalerweise, wenn wir irgendwann während der Saison gesprochen hätten über den Torhüter, dann hätten wir das ganz schnell abhaken können, hätten wir gesagt, naja gut, da habt ihr mit Ron Torben Hoffmann vielleicht euren wichtigsten Spieler, Leistungsträger, einen der besten Keeper der Liga, alles wunderbar, gar keine Probleme. Ja, jetzt hat er sich aber verletzt vor kurzem und ja, eine schwere Rückverletzung fällt vermutlich bis in den April hinein aus. Für ihn stand jetzt gegen Münster und auch gestern in Paderborn Elhan Kastrati im Tor. Immerhin albanischer Nationaltorhüter, also ich glaube nicht Nummer 1, aber Nummer 2 in Albanien. Und er feierte zumindest ja letzte Woche ein eher, drücken wir es mal freundlich aus, durchwachsenes Debüt. Gestern muss ich dann auch sagen, wenn wir jetzt mal von dieser Foulgeschichte mit dem Stempeln vor dem Ausgleich ausgeht, sieht er auch nicht genial aus bei dem Kopfball. Ne? Kommt raus, geht zurück, ja, das ist immer schlecht. Darum, blickst du mit diesem Ausfall von Hoffmann und aktuell Kastrati und seiner Form, blickst du da mit Sorgen in die nächsten Wochen?
Jein, weil es natürlich nicht die Ideallösung. Also Ron Torben Hoffmann gehört, glaube ich, zu den besten Keepern der Liga. Und ich glaube, als Abstiegskandidat ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine solche Person im Tor hast, die dir auch mal ein Spiel rettet. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, dass es, also du musst ja auch immer schauen, ne, welche Mittel hast du zur Verfügung, wie kannst du einen Kader zusammenstellen, welche Möglichkeiten hast du für die Position zweiter Torhüter, und natürlich hofft jeder, dass das der talentierteste 19-Jährige, der einfach zufälligerweise der einzige ungescoutete Fußballspieler der Welt ist.
Den haben sie alle übersehen.
Ja. Plötzlich im Tor steht und du verkaufst ihn im Sommer für 5 Millionen und alle freuen sich über einen stabilen 10. Platz.
Das Kastrati leider nicht.
Ist er nicht. So viel kann ich vorwegnehmen. Ich glaube, er ist aber auch nicht...
Nicht so schlecht, wie es vor zwei Wochen
ich glaube
besser, nicht, als das gezeigt hat bisher.
Ja, also natürlich habt ihr recht, ne? Also bei dem Freistoßtor gegen Münster sieht er nicht gut aus. Und gestern, wenn er da rauskommt, dann muss er ihn wegfausten oder er bleibt auf der Linie und dann kann er ihn vielleicht halten. Weiß ich nicht, müsste man dann sehen.
Aber du hast grundsätzlich halt dabei, Vertrauen, dass das schon okay ist.
Ja, ich finde es wirklich jetzt keine... Also ich hätte das alles schlimmer antizipiert, als es jetzt ist.
Okay.
Und es ist so vielleicht am allgemeinsten formuliert, wenn hier irgendwas schief geht, dann liegt es, glaube ich, nicht am Torhüter.
Mhm. Ja, okay.
Gegen Münster, du machst ein scheiß Tor, ganz im Ernst. So, ne? Dann führst du und kannst vielleicht noch ein zweites machen, machst du nicht. So, gestern, du gehst 1-0 in Führung, du hast das 2-0 auf dem Fuß, du machst es nicht, du holst dir eine rote Karte. Ja, also liegt es am Torhüter.
Das klingt so nach Fortuna in dieser Saison.
Also ich glaube, also deswegen, ja, die Kritik ist berechtigt, aber ich glaube, die Ergebnisse der Spieler ruhen jetzt nicht alleine in seinen Händen.
Ja, okay, verstehe. Und interessanterweise eint uns da möglicherweise dasselbe Problem, denn auch bei uns ist nicht klar, ob Carsten Meyer, der hat auch gestern gefehlt, gegen euch zurückkehren kann.
Was hat er denn?
Ja, der hat einen Ball aufs Auge gekriegt im Training und da ist wohl sein Sehvermögen gerade etwas eingeschränkt. Oh. Und die Ärzte haben auch kein grünes Licht gegeben gestern.
Oh nein.
Ich glaube, er wollte spielen, aber er durfte nicht und so. Und ich habe heute vernommen, es ist noch nicht ganz klar, ob er auch nächste Woche zurückkommt. Aber dann kommen wir nämlich auch zum Unterschied. Bei uns ist dann der Ersatzkeeper mit Marcel Lottka ein Keeper, der schon Bundesliga gespielt hat, bei Hertha in der Relegation und sowas. Der ist durchaus druckresistent, hat auch gleich zu null gestern gespielt. Ehrlicherweise war Nürnberg aber relativ schwach, sodass er da nicht so einen Anteil hatte. Also ich will damit nur sagen, also auch andere haben solche Sorgen. Und es kann also sein, dass jeweils die Nummer 2 bei diesem Spiel im Tor stehen wird.
Lass uns so langsam zum Ende kommen. Wir sehen, es gibt Probleme, aber ich habe auch mindestens mal zwischen den Zeilen Hoffnung raushören können. Die Eintracht hat in den letzten Jahren ja eigentlich immer einen starken Schlussspurt angezogen und den Karren aus dem Dreck gezogen und dann doch noch den Turnaround geschafft. Geht das auch dieses Jahr? Was meinst du?
Eine große Frage, die du hier aufwirfst, heiß diskutiert in der Eintracht-Fanszene. Was mich diesbezüglich etwas pessimistisch stimmt, ist, dass wir in den letzten Jahren die Möglichkeit hatten, den Kader im Winter zu verstärken und ihn dieses Jahr im Winter eher umgestellt haben und umstellen mussten. Diese große Veränderung macht es mir ein bisschen schwierig zu sagen, dass das jetzt wieder so eintreten wird wie in den letzten Jahren. Statistisch stimmt das. Also wir waren in der Rückrunde oft stärker und mehr Punkten ausgestattet als in der Hinrunde. Ich hoffe, dass sich das Team halt doch schneller zusammenfindet, vor allem in der Offensive und da in den umschaltenden Abläufen, als sie da gerade irgendwie zusammengesteckt ist. Und dass sich vielleicht auch für eine entscheidende Phase so eine Art Stammelf rauskristallisiert. Das würde, glaube ich, helfen.
Okay, und wie ist dein Gefühl für das Spiel jetzt gegen Düsseldorf? Das Hinspiel war ja das Debüt von Markus Anfang. Da lief noch ganz wenig bei uns zusammen. Das sieht inzwischen ein bisschen anders aus. Ich würde fast sagen, da ist vielleicht noch eine kleine Rechnung offen.
Also es ist ja immer, glaube ich, wenn die Fortuna in Braunschweig gastiert, die Rede von diesem legendären 5:5.
Oh ja, wir waren auch im Stadion an diesem Tag.
Immer wieder gezogenes Marketinginstrument.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass da noch 2 Elfmeter gehalten wurden. Ja. Also es hätten noch mehr Tore fallen können.
Es war so ein Spiel, wie Fürth es jetzt 2-mal gegen Magdeburg hatte.
Ja.
Sowas, genau.
Unglaublich. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Hallo. Das nehme ich aber nicht als Folgenzitat. Das ist mir zu simpel.
Ich glaube, es fallen viele Tore.
Okay. Das ist nicht unsere Art.
Üblich für uns.
Vorne wie hinten.
Ja, ich glaube, wir haben halt keine andere Wahl. Wir müssen viele Tore machen, weil wir hinten einfach zu anfällig sind. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir noch anfälliger sind hinten. Und deswegen tippe ich viele Tore und hoffe natürlich auf einen glücklichen Ausgang für uns.
Das darfst du
nicht. Ich glaube, es ist wirklich insofern ein spannendes Spiel, als dass es halt die Woche vorm Derby ist, wo ja die Fans immer gerne schon mit dem Kopf in der Woche danach sind. Das interessanterweise Freitagabend 18:30 angesetzt.
Im Dunkeln?
Im Dunkeln. Daniela Behrens.
Frau Behrens hat das erlaubt. In Niedersachsen. Ja. Das ist ja,
meine Herren. Die muss irgendwie direkt aus dem Urlaub gekommen sein, in Geberstimmung.
Ja, genau. Oder wie bei Mr. Burns, als er Äther genommen hat. Ja. Ja. Hat alles genehmigt.
Also Derby steht an. Das heißt, die Fans werden schon so ein bisschen, ne,
so im Kopf schon woanders. Hassrufe, die Mannschaft hoffentlich auch. Das gefällt mir.
Und ich glaube, es ist ein Spiel, bei dem sich so ein bisschen auch herausstellen wird, wie steht das Team zum Trainer. Weil jetzt gegen Paderborn kannst du weder viel richtig noch viel falsch machen. Ja. Das finde ich wirklich schwierig. Aber jetzt Heimspiel und habt euch gefangen, aber so ein bisschen Wankelmut würde ich euch dann ja doch attestieren insgesamt. Kann ich mir vorstellen, dass das ein Gradmesser ist, ob die Mannschaft vielleicht möchte, dass jemand anders das macht. Oder auch nicht, wenn sie voll Bock hat auf Heiner Backhaus.
Und in Zahlen, wie sähe das bei dir aus?
Ich tippe mal ein 3:3.
Ein 3:3, das finde ich gut.
Also ich würde mich freuen, wenn wir mal 3 Tore schießen.
Ja, das wäre das erste Mal, dass wir die Saison tatsächlich 3 Tore geschossen haben. So sieht es bei uns nämlich aus. Aber naja. Lass ja, ich tippe da mehr auf so einen souveränen 2-1 Auswärtssieg. Ich glaube, wir sind jetzt, also besser waren wir diese Saison nicht, als wir gerade waren. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Ich will jetzt da nicht Hoffnungen torpedieren. Und es ist natürlich total möglich, dass das nicht klappt. Aber wir haben unsere beste Phase aktuell.
Hat das euer Verhältnis zum Trainer beeinflusst?
Das ist eine sehr komplizierte Frage.
Allerdings, ja, da müssen wir eine separate Folge für aufnehmen.
Okay.
Also meine persönliche kurze Antwort ist, sportlich ja, gesamtheitlich eher nein.
Okay.
Ja, es ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Das machen wir an anderer Stelle.
Okay, seid ihr da?
Wir sind immer da. Wir sind immer da. Das ist unser USP, wie die Marketingmenschen sagen, unseres Podcasts.
Ah, okay. Also, ihr seid alles, der Allesfahrer-Podcast.
Wir sind Allesfahrer.
Okay.
Wir sind immer da. Wir waren sogar im Trainingslager im Winter in Spanien.
Und seid ihr Zugfans und seid ihr dann so mit Bussen unterwegs? Oder
es ist sehr unterschiedlich. Also gestern sind wir mit dem Zug gefahren. Fanbus jetzt eher nicht, dann reisen wir eher privat mit dem PKW.
Ja.
Ab nächster Saison auch komplett elektrisch, jawohl.
Oha.
Cool. Es ist alles auf dem Weg. Wir verbessern die Umwelt mit unserem Podcast. Das ist der
schön.
Gebrabbel rot-weiß, bald auch Gebrabbel rot-weiß-grün.
Ja, Podcast-Millionen werden direkt in
ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, hier auch. Hier
sehr
auch.
Gut.
Ne? Also
sehr gut.
Nächster Schritt sind dann kabellose Kopfhörer. Wir nehmen ja ohne Video auf. Ich habe so einen Kabelsalat im Ohr für diejenigen.
Das stimmt. Wir haben ja heute ein bisschen technische Probleme auf allen Seiten sozusagen.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen.
Fall.
Ich will noch ganz kurz, bevor du zur letzten Nebenherfrage kommst, wir sind eigentlich schon in das Segment. Ich wollte aber noch die mögliche Aufstellung nachliefern, was wir immer tun von unserer Seite. Also ich habe es eben schon gesagt, Kastenmeier oder Lottke am Tor, wir wissen es noch nicht. Und ansonsten glaube ich, sehen wir die Aufstellung aus Nürnberg, sollte sich niemand was tun. Ich will sagen, also die Dreierreihe, die sich ja jetzt sozusagen der Jugendriegel, der Kinderriegel hat früher, glaube ich, der Boulevard manchmal geschrieben von Oberdorf, der ist nicht mehr ganz so kindlich, aber Eguli und Suso vor allem sind es. Und ja, Mittelfeld, Ioa, Ella, Susi, Tanaka und Lenz, das hat sich bewährt. Die Halbräume vorne, Appelkamp und Muslia und vorne Cedric Itten, der immer noch auf seine fünfte Gelbe wartet, auch gegen Braunschweig ist er noch dabei. Irgendeiner hat demnächst das Glück, dass Cedric Itten fehlen wird, aber die Eintracht noch nicht. So, und dann haben wir noch eine kurze Nebenherfrage.
Genau, wir haben, Thorsten hat sich die Gourmet-Frage genannt hier, das ist natürlich sehr hochgestochen, aber wir wollen eigentlich immer gerne wissen, an welchen Orten innerhalb von Braunschweig können denn mitreisende Fortunen oder Fortuninnen sich möglicherweise sogar mit einem Fanschal halbwegs sicher aufhalten und lecker was essen und oder trinken? Was wäre da so deine Empfehlung?
Also Braunschweig ist ja, glaube ich, sehr verrufen für nicht so schöne Fassaden, aber zu Unrecht. Und ich würde einladen, da tatsächlich vor allem für diejenigen, die vielleicht privat und oder früh anreisen und so ein bisschen sich die Zeit noch vertreiben wollen, können sie das sehr gut im sogenannten Magni-Viertel tun. Das ist der Altstadtkern, der noch bestehende in Braunschweig, der wirklich sehr hübsch ist. Also ich lasse da auch viel zu an Rants über den Bohlweg und Schlossfassaden und so, aber das Magni-Viertel ist wirklich schön und da bekommt ihr eher sowas für den Kaffeehunger. Also da gibt es so Crepe und Kaffee und so kleine Imbisse und so. Ich glaube nach hinten vielleicht dann auch so Mittagstisch.
Mhm.
Ansonsten so den Bereich Bohlweg, weiß ich nicht genau, würde ich vielleicht eher meiden, weil da so die Fankneipen sind. Ich würde dann, glaube ich, schon eher Richtung Hamburger Straße gehen. Da gibt es so, ja, also ein ganz
profane, in der Nähe vom Stadion direkt.
Ja, genau, richtig. Ja, sich da irgendwie was zu holen. Also wenn es um puncto irgendwie Sicherheit geht. Ansonsten kann ich mir überlegen.
So, aber ansonsten, was war das? Magi-Viertel?
M-A-G-N-I.
Ach so, ich dachte, ihm ruht ein Zauber inne.
Ja,
ist egal.
Nee, wie gesagt, kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein sehr schöner Bereich dieser kleinen Stadt.
Ja. Ja, wunderbar. Anna, das hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen immer so leicht vergiftet alles Gute, außer
alles
natürlich
Gute
im Spiel gegen uns.
Vielen
Aber
Dank.
Ansonsten natürlich, ich fahre immer gerne nach Braunschweig.
Ja.
Ich würde mich auch freuen, wenn ich das nächste Saison
Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass wir den gleichen Vereinsnamen bis aufs Jahr genau tragen, bis auf Fortuna und Eintracht. Das ist halt Düsseldorfer Turn- und Sportverein.
Ne? Ja, genau.
Ja, genau. Nee, also, wunderbar.
Insofern im Namen verbunden, in den Farben getrennt. Oder so,
so sieht's aus. Ja. Das ist ja nicht jeder so ein Gelb-Fan wie Heiner Backhaus.
Ja.
Naja. Ja, wunderbar. Dann nochmal vielen Dank.
Und ja, danke euch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich glaube, dann entlassen wir auch alle. Und ich sage einfach, macht es gut.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.